Der Turm des Hochmuts, so überschreibt Kurt diese Predigt. In der letzten Predigt sagte ich, dass uns das Buch Genesis die Illusion zerstört, dass die Menschheit sich je verbessern könne. Noahs Vater sah in Noah einen Hoffnungsträger. Er meinte, dass Gott durch ihn die erhoffte Ruhe, den Frieden bringen wird, und darum nannte er ihn Noach. Noach bedeutet Ruhe. Es stimmt einerseits, durch Noah rettete Gott eine Familie und sein Sohn Sem sollte der Vorfahre des Volkes werden, das aus seinem Nachkommen Abraham kommen wird und das den Erlöser hervorbringen wird. Aber Noah selbst fiel bald nach der Rettung aus der Flut wieder in Sünde. Nur Gottes Eingreifen bewahrte ihn davor, ganz von ihm abzufallen. Der Bericht hier in Genesis 11 zeigt, wie die Menschheit, also die Nachkommen des Hoffnungsträgers Noah, bald nach dem großen Gericht Gottes in rasender Geschwindigkeit wieder da ankommen, wo sie vor dem Gericht waren. Adams Nachkomme Lamech und seine Leute offenbarten ihren Hochmut darin, dass sie Städte bauten, eine Zivilisation errichteten, die bewusst von Gott abgewandt lebte. Es heißt von ihnen, dass sie nur Böses suchten den ganzen Tag. Und damit zogen sie Gottes Gericht auf sich, so dass er die Erde durch die Flut von ihnen reinigte. Und jetzt sehen wir aber, die Sünde wurde durch die Flut nicht ausgerottet. Die neue Menschheit ist nicht besser geworden. Der Schrecken des Gerichts hat sie nicht kuriert. Sie sind nach wie vor hochmütig, selbstbewusst und von Gott abgewandt in ihrer Natur. Und damit zeigt der Bericht über den Turmbau von Babel, wie erlösungsbedürftig alle Menschen sind. Sich selbst überlassen können sie nur in diese eine Richtung gehen, weg von ihrem Schöpfer, hin zur Selbstverehrung und Selbstverwirklichung. Der Bericht vom Turmbau. Turmbau steht auch, so könnten wir sagen, an einer strategisch wichtigen Stelle im Buch. Bevor Mose über die Berufung von Abraham, dem Vater des Glaubens und des erlösten Volkes berichtet, zeichnet er noch einmal ein Bild vom desolaten Zustand der Menschen. Es muss uns noch einmal eingeprägt werden. Die Menschheit ist vollkommen unfähig, sich selbst an das gute Ziel zu bringen, das Gott für sie gedacht hat. Die Beschreibung, die Mose gibt, sagt nicht so viel über das Handeln der Menschen, wie es über ihre Herzenshaltung aussagt. Oder anders ausgedrückt, das, was sie tun und sagen, offenbart ihre Herzen. Was sie tun und sagen, lässt erkennen, dass das, was sie im Leben antreibt, nichts anders ist als die Auflehnung gegen Gottes Herrschaft. Das sehen wir vielleicht am deutlichsten an dem Ziel, das sie haben. Warum wollen sie eine Stadt bauen, einen Turm bis an den Himmel? Und warum wollen sie sich einen Namen machen? Damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Und dieses Ziel steht im direkten Gegensatz zu dem Gebot Gottes. Dem ersten Menschen Adam gab er nach seiner Schöpfung den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Dann, nach der Flut, wiederholt er es für die zweite Menschheit in Kapitel 9, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Sicher, die Menschen, die die Stadt und den Turm bauen, wollen sich auch vermehren und die Erde bevölkern. Aber sie wollen es nicht unter Gottes Herrschaft, nicht nach seinen Bedingungen, sondern nach ihren eigenen Vorstellungen in Unabhängigkeit von Gott. Sie wollen es zu ihrer eigenen Ehre und zu ihrem eigenen Vergnügen. Sie sagen, damit wir uns nicht über die Erde zerstreuen, wollen wir uns einen Namen machen. Sie suchen ihre eigene Ehre und Herrlichkeit. Anstatt dass sie sich für Gottes Ehre und Herrlichkeit brauchen lassen und so seinen Namen in die Welt tragen. Es geht um uns. Wir wollen auf unsere Kosten kommen. Wir wollen die Herren unseres Lebens sein. Das alles steckt in dem Ausdruck, sich einen Namen machen. Es ist ein älterer Ausdruck, den wir heute nicht mehr so gebrauchen. Wo er in der Bibel gebraucht wird, bedeutet es in etwa groß herauskommen oder auch berühmt werden. Mit Ausnahme von Genesis 11 finden wir den Ausdruck nur auf Gott bezogen. Er hat sich einen Namen gemacht, indem er sich ein Volk zum Eigentum erwählte und es erlöste. Beispielsweise im 2. Samuel, für die Gott hingegangen ist, sie sich zum Volk zu erlösen, um dir einen Namen zu machen. Jesaja 63, der seinen herrlichen Arm zur Rechten des Mose einherziehen ließ, der das Wasser vor ihnen spaltete, um sich einen ewigen Namen zu machen. Oder etwas später, so hast du dein Volk geleitet, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Gott gibt auch den Menschen Namen und dadurch zeigt er an, was er mit und durch diese Person tun will. Er gab Abraham und Sarai neue Namen. Er gab Jakob einen neuen Namen. Er sagt Eltern, welchen Namen sie ihren Kindern geben sollen, zum Beispiel Jesaja oder Hosea. Und nicht zuletzt bestimmt er den Namen seines menschgewordenen Sohnes, Immanuel und Jeshua. Wer jemandem einen Namen gibt, zeigt damit auch seine Herrschaft an. Wenn Gott Menschen Namen gibt, sagt er, ich bestimme, wer und was du sein sollst. So gab er Adam und Eva auch die Herrschaft über die Tiere und sie gaben ihnen Namen. So sagt jemand, der sich selbst einen Namen machen will, dass er bestimmt, wer oder was er ist. Er nimmt sich die Herrschaft, die eigentlich Gott gehört, für sich selbst. Nun, was taten diese Menschen, die sich da im Land Shinar niederließen, um sich einen Namen zu machen? Sie stellten stabiles Baumaterial her und sagten, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Damit reißen sie all das, was Gott ihnen sein will und ihnen geben will, an sich und sagen, wir stellen Stabilität her. Wir geben uns selbst Herrlichkeit. Wir bauen uns selbst ein Reich. Sie errichten sich eine Stadt, eine gottlose Zivilisation, mit einer selbstherrlichen Regierung, die aus Menschen besteht, die sich von Gott abgewandt haben. Dies sind nicht nur eine Anzahl Menschen, die den Geboten Gottes nicht mehr gehorchen, sondern sie organisieren sich darin, geben sich eine gottlose Ordnung. Sie bauen einen Turm, der bis an den Himmel reichen soll. Und dieser Turm ist nicht nur ein Symbol der Macht, sondern ein religiöses Symbol. Menschen, die sich bewusst von Gott abgewandt haben, die sich entschieden haben, ihn nicht gemäß seiner Ordnung anzubeten, werden immer eine alternative Form von Religion finden und erfinden. Es gibt verschiedene Theorien darüber, welche religiöse Praktiken damit ausgeübt werden sollten. Ich denke, es ist nicht so wichtig, das herauszufinden. Es geht diesen Menschen auf jeden Fall darum, eine Alternative zur Anbetung Gottes zu haben. Es geht darum, den Himmel, die Herrlichkeit aus eigener Bemühung zu erreichen. Wir schaffen alles, was wir für unser äußeres und inneres Wohl brauchen, selber. Ohne Gott. Gemeinsam, mit vereinten Kräften, schaffen wir das. Das geschieht auch heute in vielen Ländern und Kulturen. In ihren Herzen haben sich die Menschen schon länger vom wahren Glauben abgewandt. In ihrem persönlichen Leben befolgen sie die Gebote Gottes schon lange nicht mehr. Aber das genügt ihnen nicht. Sie wollen auch die Erinnerung und jede Ermahnung des Wortes Gottes loswerden und ausrotten. So beginnen sie, die Gesetze ihrem Geschmack anzupassen und die öffentliche Meinung zu manipulieren, bis sich niemand mehr getraut, Gottes Gesetz und sein Wort als Maßstab in Erinnerung zu rufen. Das erinnert an die Worte aus Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Sie sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Doch ihre Bemühungen, Gottes Macht abzuschütteln, sind erfolglos, zum Scheitern verurteilt. Es heißt weiter im Psalm, in Vers 4, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Es ist lachhaft, wenn die Menschen meinen, wer sie auch seien, sie könnten Gottes Allmacht und seiner Herrschaft entkommen. Er mag sie eine Zeit lang gewähren lassen, so dass sie in der ihrigen Meinung verharren, es wäre niemand da, der sie an ihren großen Vorhaben hindern kann. Aber Gott greift zu seiner Zeit ein. Nachdem er sie eine gewisse Zeit lang ihre Pläne schmieden und bauen ließ, heißt es in Vers 5, und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Gottlose Menschen agieren so, als würde Gott nicht sehen, was sie tun. Aber Gott ist ein Gott, der sieht. Er sieht nicht nur, was wir tun, sondern auch, was wir wünschen und denken. Die Worte, die Mose hier gebraucht, beschreiben, dass Gott nahe herankommt und ganz genau hinsieht. Und dann sagt er, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Gott anerkennt zwar, dass die Menschen wirklich erfolgreich sind in ihrem Tun. Es wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich ausdenken. Und die Menschheit hat immer schon Gewaltiges erreicht, Gutes und Böses. Auch die Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, das ist unbestritten. Aber eben nur so lange Gott das auch geschehen lässt. Jetzt aber lässt er sie nicht mehr weitergehen. Er greift ein. Ich will ihre Sprache verwirren, sagt er. Und dann heißt es im Bericht, und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Wer hätte das erwartet? Gottes Eingreifen geschieht nicht in einem Zorngericht, das die Stadt und den Turm zerstört und die Menschen tötet. Er wird später wieder durch solche Gerichte handeln, zum Beispiel in Sodom durch Feuer die Stadt vernichten oder raubende und mordende Völker senden, die sein Volk bedrängen. Aber hier tut er etwas, das äußerlich unsichtbar ist, das ganz unscheinbar und still und leise geschieht. Er verwirrt ihre Sprache, so dass sie sich nicht mehr verständigen können. Und so gehen sie ganz von alleine auseinander und verbreiten sich über die Erde. Durch dieses sanfte Mittel bringt Gott die ganze damalige Erdbevölkerung dahin, wo er sie haben wollte. Und so ist Gottes Gericht gleichzeitig auch ein Akt seiner Gnade. Er überlässt sie dadurch nicht ihrer sündigen Haltung. Hätte er sie sich selbst überlassen, hätten sie die Stadt und den Turm weitergebaut und mehr solche Städte gebaut, so dass sich ihre gottlose Haltung endgültig gefestigt hätte. Dann wäre ihnen nichts mehr geblieben als das endgültige Gericht. Aber das wollte der Herr nicht, zumindest noch nicht. Er will, dass sich die Menschen vermehren und die Erde füllen. Und er will, und das sehen wir im nächsten Kapitel, einen Teil dieser Menschheit zu seinem speziellen Volk machen, aus dem der Retter kommen wird, der dann aus der gesamten Menschheit seine Erwählten sammelt und zu seiner neuen Menschheit macht. Hören wir nun auf ein kurzes Zwischenschluss. Wie das genau geschehen wird, ist an dieser Stelle in der Geschichte immer noch verborgen. Es wird im Verlauf der Heilsgeschichte immer wieder in Typen und Symbolen immer etwas deutlicher offenbart. Hier haben wir aber schon eine Andeutung, die wir im Rückblick verstehen können. Wenn wir das Neue Testament zur Hilfe nehmen und die Themen bedenken, die in der Geschichte vom Turmbau angedacht sind. Die Menschen wollten in den Himmel aufsteigen, eine Art himmlische Herrlichkeit erreichen. Durch den Bau der Stadt und vor allem des Turms wollten sie diese vollbringen. Doch die Bibel zeigt von Anfang an, dass menschliche Bemühungen, und seien sie noch so tief religiös, die Menschen nie dahin bringen können und werden. Gott selber muss herabkommen, damit wir zu ihm kommen können. Wir sind abhängig von seiner Gnade, durch die er sich zu uns herablässt. Und genau das hat er getan. Zuerst noch etwas geheimnisvoll wird dies durch Mose gesagt, im 5. Buch Mose. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht so wunderbar für dich und ist dir nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen, und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir das tun, sondern ganz nahe ist dir das Wort, in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Die Bedeutung dieser Aussage erklärt uns der Apostel Paulus im Römerbrief. Er bezieht sie auf Christus, wenn er sagt, die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Wir können und wir wollen und wir sollen nicht Wege suchen, in den Himmel hinaufzusteigen, um zu Gott zu kommen, ihm zu gefallen, indem wir aus eigenen Bemühen sein Wort halten wollten. Gott ist in Christus herabgestiegen. Dadurch, dass wir an Christus glauben, ist uns sein Wort nahe, ist uns Gott nahe gekommen. Ein weiteres Vorbild gibt uns Mose im Leben Jakobs. Als Jakob auf der Flucht vor seinem Bruder Esau war und im Freien übernachtete, sah er, in einem Traum eine solche Verbindung in den Himmel. Es war kein Turm, sondern eine Treppe. 1. Mose 28. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Diese Leiter oder Treppe wurde nicht von Menschen erbaut, sondern sie wurde von Gott selbst von oben nach unten herabgestellt. Diese Treppe bildet ebenfalls ab, was Christus für die Glaubenden ist. Jesus redet von sich mit den gleichen Worten wie Mose von der Leiter in Johannes 1. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Die Stadt und der Turm von Babel brachten nicht die erwünschte Seligkeit für die Menschen, die daran bauten. Sie blieben unvollendet stehen und zerfielen. Und so ist es mit allen menschlichen religiösen Bemühungen. Sie führen nicht zu Gott. Was uns zu Gott führt, ist das, was Gott selbst getan hat, indem er zu uns herabkam, in seinem Sohn Jesus Christus. Nachdem er sein Heil für uns vollbracht hat, für uns gelebt hat und für uns gestorben und auferstanden ist, hat er seinen Geist auf die Gläubigen gesandt, zuerst in einem spektakulären Ereignis in Jerusalem. Bei diesem Ereignis wurde noch einmal deutlich der Unterschied zwischen dem menschlichen Turm und der göttlichen Treppe sichtbar. Die Apostel, die predigten, taten dies in all den verschiedenen Sprachen der Diaspora-Juden, die zum Pfingstfest in Jerusalem waren. Dieses Sprachwunder war ein Zeichen dafür, dass in Christus alle Sprachen, das heißt alle Völker und Nationen, wieder zusammengeführt werden. Das Reden Gottes durch diese Ereignisse könnte nicht deutlicher sein. Gott verurteilt die menschlichen Bemühungen, in den Himmel zu kommen. Er zeigt dies durch die Sprachverwirrung in Babel. Und er segnet das alleinige Vertrauen auf Christus, der uns den Zugang in den Himmel geöffnet hat. Dies zeigt er an Pfingsten durch die Umkehrung der Sprachverwirrung. Nur in Christus wird es jemals eine Menschheit geben, die als ein Volk zu der einen Absicht vereint ist. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Amen.